Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Und das hier, das sind die Herrschaften Linda Jeccarino und Elon Musk vor etwas über einem Monat auf einer Veranstaltung vor Werbetreibenden in Miami.
Will you commit to be a little more specific and not tweet after 3 a.m.? People in this room would like to see that. We'll make them feel more confident.
I will aspire to tweet less after 3 a.m. But, I mean, it is important that, you know, I mean, if I were to say, yes, you can influence me, that would be wrong. That would be very wrong.
Linda Jeccarino, dann noch Werbechefin des US-Medienkonzerns NBC Universal, fragte Elon Musk, ob er versprechen könne, nicht mehr nach 3 Uhr morgens zu twittern. Der antwortete, könne er, aber es wäre doch sehr falsch, wenn er sich von ihr oder der werbetreibenden Industrie beeinflussen lassen würde. Schließlich, so ergänzte er danach, ginge es doch hier um die freie Rede. Wie es weitergeht in der Saga um das Auf und Ab bei Twitter, wird sich zeigen, wenn Linda Jeccarino nun die Geschäfte bei Twitter übernehmen wird. Das Ziel, die abgesprungenen Anzeigenkunden von Coca-Cola bis Merck zurückzuholen. Derweilen zeigte Musk am Wochenende einmal mehr, was er unter freier Rede versteht. Einige türkische Nutzer bei Twitter wurden gesperrt. Die Sperre verhänge man, damit Twitter für die Menschen der Türkei weiterhin verfügbar bleibe, erklärte der Kurznachrichtendienst in einem Statement. Und damit kommen wir schon zu unserem ersten Thema. Die richtungsweisenden Wahlen in der Türkei, sie bleiben spannend. Es wird eine Stichentscheidung geben, die auch Auswirkungen haben wird darauf, wie es künftig in der Türkei mit der Freiheit der Presse aussieht. Und da herrschen schon Zweifel, weil im Zuge der Stimmauszählung unterschiedliche Zahlen kursierten. Wie es dazu kam, das fragte ich vor dieser Sendung unsere Türkei-Expertin Luise Sammann.
Also es gibt die offiziellen Ergebnisse der türkischen Wahlkommission und die kommen aber natürlich ein bisschen verzögert, weil dafür ja erstmal eben ordentlich ausgezählt werden muss. Dann muss das an die richtigen Stellen weitergegeben und autorisiert werden und so weiter. Und deswegen sind so wichtig oder warten alle so sehnsüchtig am Anfang immer schon auf die anderen Ergebnisse, die da eintrudeln. Das sind die, die über die Wahlbeobachter der Parteien entstehen. Und zwar stehen an jeder Urne Vertreter der unterschiedlichen Parteien. Und die machen Fotos von den Auszählungslisten, also direkt in dem Moment sozusagen, wo die Liste durch ist. Und diese Fotos schicken die an ihre Parteizentralen, die wiederum geben die weiter an ihnen nahestehende Nachrichtenagenturen. Und das heißt Anadolu Ajansı, die große türkische Nachrichtenagentur, die ist bekanntermaßen Erdogan-AKP nah und die veröffentlicht dann eben vor allem die Ergebnisse, die sie von den AKP-nahen Wahlbeobachtern auch bekommt. Und so entsteht diese große Differenz, dass da am Anfang hieß es ja teilweise, Erdogan hätte 60% oder so. Und das beruhte eben auf diesen Ergebnissen, die ganz klar parteiisch sozusagen sind, während die CHP, die Oppositionspartei, ihre Ergebnisse eben eher an die ihr nahestehende Nachrichtenagentur AKA gibt. Und genau, so kommt es zu diesen komischen Ergebnissen, dass es eben erst so ganz anders anfängt und dann mit der Zeit sich erst an realistischere das Ergebnis eigentlich anpasst.
Nun wird es in eine Stichwahl gehen. Wie positionieren sich da die Medien?
Also die meisten Medien in der Türkei sind ja Erdogan nah, kann man zumindest mal sagen. Das heißt, es gibt jetzt heute keine großen Überraschungen, würde ich mal sagen. Man weiß sehr genau, was man von welchem Medium wie oder von welchem Journalisten sogar, von welcher Journalistin zu erwarten hat. Das heißt, ganz klar, in den meisten Medien wird Erdogan heute als Sieger schon gefeiert, dieses ersten Wahlgangs. Bei den wenigen verbliebenen oppositionellen Medien, das sind ja oft auch eher Online-Medien, da habe ich das Gefühl, am frühen Morgen heute, dass erstmal noch so eine Art, ja, vielleicht Schockstarre auch herrschte. Auch so eine, ja, ich weiß nicht, ob es Fassungslosigkeit war oder ob es auch dem geschuldet war, dass ja wirklich das Ergebnis dann erst sehr, sehr spät beziehungsweise dann früh heute Morgen festzustehen schien, dass man also noch gar nicht so richtig sich äußern konnte. Jedenfalls war es da erstmal noch ruhig und vor allem spüre ich auch da jetzt einfach schon dann doch eine große Enttäuschung im oppositionellen Lager. Einfach man hat sich das anders vorgestellt. Es gab diese wahnsinnige Aufbruchstimmung in den letzten Wochen und die hat jetzt natürlich einen deutlichen Dämpfer erhalten.
Sie haben es angesprochen, die meisten Medien sind Erdogan nah. War denn unter diesen Umständen ein fairer Wahlkampf überhaupt möglich? Und was bedeutet das für die nächsten 2 Wochen?
Nein, also fair würde ich diesen Wahlkampf auf keinen Fall bezeichnen. Ich weiß nicht, was man zu den Manipulationsvorwürfen, es gab ja auch dann viel gerade in den sozialen Medien, auf Twitter kursierten so Videos von angeblich AKP-Anhängern, die irgendwie hunderte von Wahlzetteln abgestempelt haben im Vorhinein. Das weiß ich nicht, kann ich nicht verifizieren, das ist natürlich sehr schwer. Das heißt, zu direktem Wahlbetrug was zu sagen, fällt mir schwer. Aber zu der Frage, ob der fair war, der Wahlkampf, da kann man gerade wegen der Rolle der Medien, glaube ich, ganz klar sagen, nein. Allein im Monat April hat das staatliche Fernsehen TRT Erdogan 32 Stunden Sendezeit eingeräumt und Kılıçdaroğlu, sein Herausforderer, bekam 32 Minuten. Also man muss eigentlich nur auf diese Zahlen schauen, 32 Stunden zu 32 Minuten, dann ist jedem klar, das kann natürlich nicht fair sein. Das macht etwas mit den Menschen. Erdogan scheint omnipräsent. Er hat auf alles eine Antwort. Er wirkt auf viele wie der Beschützer, der immer da ist, weil er zu jedem Thema in allen Medien ständig Stellung bezieht. Sein Bild ist zu sehen, seine Zitate. Also eine Türkei ohne ihn ist für viele, mit denen ich gesprochen habe, einfach gar nicht vorstellbar. Und das liegt auch an dieser Medienpräsenz, die seine Herausforderer eben nie bekommen haben, auch in der Vergangenheit nicht und auch diesmal nicht. Die wirken immer blass daneben. Und dadurch trauen auch viele von denjenigen, die vielleicht gar nicht so unbedingt absolut für Erdogan sind, seinen Herausforderern nicht zu, die Probleme dieses Landes erfolgreich anzupacken, weil sie eben so blass wirken.
Nun hätte ja hat der Ausgang der Wahl auch Auswirkungen auf die türkischen Journalisten im Exil. Haben Sie Einblick, wie da zurzeit die Stimmungslage ist?
Ja, den habe ich und die Stimmungslage ist schlecht, also wirklich enttäuscht, muss man sagen. Also es gab eine unheimliche Aufbruchstimmung. Hier in Berlin ist ja zum Beispiel der türkische Journalist und Autor Can Dündar im Exil und um ihn herum gibt es so einen Kreis von anderen auch. Da habe ich in den letzten Wochen wirklich eine ganz starke Aufbruchstimmung erlebt. Die haben wirklich die Tage gezählt bis zu dieser Wahl. Die hatten wirklich das Gefühl, jetzt kann es klappen, jetzt passiert was. Aber ich glaube, es ist allen klar, dass das jetzt sehr, sehr schwer ist. Und die Enttäuschung darüber, die ist sehr, sehr groß, würde ich sagen.
Einschätzungen von Deutschlandfunk-Journalistin Luise Sammann. Was in Deutschland schon lange diskutiert wird, startet heute, aber in Österreich. Eine Online-Plattform, die fast alle relevanten Fernsehanbieter bündelt. Neben den Sendern der ProSieben-Sat1-Gruppe, der Joyn gehört, sind ab sofort auch das öffentlich-rechtliche Programm des ORF sowie Servus TV und circa 60 andere Sender mit dabei. Könnte das ein Vorbild für Deutschland sein? Niklas Eckert hat sich für uns sachkundig gemacht.
Abends auf der Couch, Smart TV an, oder Laptop aufgeklappt. Und auf zu Netflix. Das soll sich in Österreich jetzt ändern. Denn die linearen Fernsehsender bündeln ihre Kräfte. Und zwar auf der Plattform Joyn, der Pro7Sat1 Mediengruppe.
Die geniale Marke Joyn hat ja eine Aussage.
Erklärt Markus Breitenecker, CEO der Sendegruppe Pro7Sat1 Puls 4 in Österreich.
Nämlich, dass wir alle Inhalte, die es in Österreich gibt, also Audio- und Videoinhalte, aus Österreich auf einer Plattform vereinen.
Diese Idee findet Matthias Kettemann, Medienforscher und Medienrechtsexperte vom Hans-Bredow-Institut, grundsätzlich gut.
Weil man dadurch ein Gegenmodell aufmacht gegen die großen Streaming-Anbieter und den klassischen Medien die Möglichkeit gibt, seien sie auch öffentlich oder privat, hier im Internet stärker präsent zu sein.
Stärkere Internetpräsenz für die klassischen Fernsehanbieter. Um das zu schaffen, tritt Joyn an die Stelle von Zappen, eine Plattform, über die man bisher in Österreich das Fernseh-Live-Programm streamen konnte. Und weil die Zappen-App in Joyn übergeht, startet das neue Projekt schon mit über 500.000 aktiver Nutzer und Nutzerinnen. Aus der Sicht von Markus Breitenecker muss sich diese Zahl aber nochmal deutlich verbessern.
Wir erwarten uns, dass wir im nächsten Jahr 2024 1 Million Nutzerinnen pro Monat haben werden. Und ein Erfolg wäre, wenn diese 1 Million, und darauf kommt es nämlich an, durchschnittlich 2 Stunden als Verweildauer auf Joyn verbringen.
2 Stunden Verweildauer. ein ambitioniertes Ziel. Denn im Jahr 2022 schauten Menschen in Österreich durchschnittlich 54 Minuten Online-Videos auf Plattformen wie YouTube oder Netflix. Also nur knapp eine Stunde. Aber eine zentrale Anlaufstelle für alle Fernsehinhalte könnte durchaus viele Nutzerinnen und Nutzer anlocken. Und auch für die Sender hat die Plattform Vorteile. So wird Joyn zur zentralen Plattform, die Sender behalten aber gleichzeitig die Macht über die eigenen Inhalte, erklärt Breitenecker am Beispiel des ORF.
Die Reichweite wird dem ORF zugerechnet. Das heißt, wenn ein ORF-Programm auf Joyn genutzt wird, zählt das zur Reichweite des ORF.
Außerdem bekommt Joyn eine Provision für die Werbung, die auf den jeweiligen Streams der Sender läuft. So profitiert auch Breiteneckers Sendergruppe finanziell. Ist das auch ein Modell für Deutschland? Der Journalist des Medienmagazins DWDL, Timo Niemeyer, glaubt eher nicht.
In Deutschland müssten man sich mit ARD und ZDF, also gleich zwei öffentlich-rechtlichen Sendern, einig werden und dann auch noch RTL Deutschland. Das erscheint aktuell eher unwahrscheinlich, trotz vieler netter Einladungen, die es da von diversen Seiten schon an die möglichen Partner gegeben hat.
Zum Beispiel durch den deutschen ProSieben-Sat1-Chef Bert Habetz. Der hatte auf einem Symposium ein ähnliches Modell für Deutschland angeboten, auch unter der Federführung von Joyn. Und die Reaktionen, zum Beispiel von ARD-Chef Kai Kniffke, waren durchaus positiv.
Bert Habetz hat ja gerade richtig einen rausgetan. Und das finde ich einen großartigen Gedanken. Hätte fast von mir sein können.
Das ZDF will auf Anfrage eine solche Kooperation nicht ausschließen, möchte aber zuerst weiter an einem gemeinsamen Streaming-Netzwerk mit der ARD arbeiten. Auch RTL konzentriert sich im Moment vor allem auf das eigene Produkt RTL Plus. Anstatt sich also zu sehr auf die Idee einer branchenübergreifenden Plattform in Deutschland zu stürzen, schlägt Medienforscher Matthias Kettemann etwas anderes vor.
Ich denke, man müsste eher investieren in neue Formate, neue Zielgruppen ansprechen, Modelle wie Funk oder BR24 auch bei anderen öffentlich-rechtlichen stärker nutzen.
Für Medienjournalist Timo Niemeyer ist klar, so ein Projekt könnte für die Nutzerinnen und Nutzer durchaus Vorteile haben. Ob es aber wirklich erfolgreich wäre, ist schwer einzuschätzen.
Das ist wahrscheinlich ein Projekt, das man einfach mal probieren müsste. Da werden viele Probleme und technische Hindernisse noch auftreten, dass man dann erst später sagen kann, ob sich das wirklich gelohnt hat.
Deswegen könnte der Erfolg von Joyn als Superplattform in Österreich maßgeblich bestimmen, ob so ein Projekt auch in Deutschland eine Zukunft hätte.
Im Radiobetrieb läuft, wie auch sonst im Leben, das meiste inzwischen digital ab. Die Beiträge zum Beispiel, die Sie bei uns hören können, werden mit digitalen Geräten aufgezeichnet, geschnitten und dann auch wieder von einem Computersystem abgespielt. Im Radio früher war das noch ganz anders. Mehr Hand und noch mehr Teamarbeit. Auch wenn früher nicht alles besser war, dieses analoge Arbeiten, es hat bis heute Fans. Und einige von diesen trafen sich am Wochenende bei den sogenannten Eifeler Radiotagen. Eine Zeitreise, beobachtet von Michael Borgers, in der ein Bunker eine entscheidende Rolle spielt.
Oh, ich weiß nicht, hat der nächste Titel einen Ramp? Ich glaube nicht.
Expertenaustausch zwischen Moderator Christian Milling und seinem Techniker Andreas Knedlik. Der checkt das Tonband auf der Telefunken M5-Bandmaschine und kommt zum Schluss.
Doch, doch, der hat schon. Doch, doch, da geht was, das klopft so leise.
Okay, ja, dann versuche ich es mal zu treffen.
Und er trifft die Rampe, moderiert also exakt so lange, bis der Gesang einsetzt.
Du bist echt eine Rampensau, das ist der Wahnsinn.
Oink.
Ja, sie haben Spaß auf den Eifler Radiotagen. Was bedeutet insgesamt 50 Stunden Radioprogramm, wie es heute eigentlich nicht mehr gemacht wird. Aus einem Studio, das vor gut 60 Jahren fertiggestellt und dann doch niemals genutzt wurde, wie Andreas Knedlik erinnert.
In den 60er Jahren hat man für den WDR, oder der WDR hat hier ein Studio mit eingerichtet, für den Krisenfall.
Der zur damaligen Zeit im Kalten Krieg erwartete Krisenfall war ein Atomkrieg. Deshalb errichtete Nordrhein-Westfalen als Ausweichsitz für die eigene Landesregierung im kleinen Eifelort Urft einen dann lange geheim gehaltenen Bunker. Heute ein Dokumentationszentrum in privater Hand und inzwischen eine Art Mekka für Radionostalgiker wie Christian Milling, Mitinitiator des Wochenendes.
Nach den ersten Radiotagen, die dann auch im Netz gezeigt wurden, hat sich gefühlt die halbe ARD und der halbe Privatrundfunk aus Gesamtdeutschland gesagt, boah, wie genial ist das, ist eine Zeitkapsel ins Jahr 1964. Das gibt's in dem Zustand nirgendwo mehr in Deutschland und wir haben einfach Bock, hier mal ein Wochenende was zu machen.
Hinter dicken Metalltüren und zwischen noch dickeren Betonwänden liegen Räume im Originalzustand, die im Krisenfall der Fälle 200 Menschen Schutz hätten bieten sollen. An diesem Wochenende sind sie Redaktionsräume für gut ein Dutzend Männer und eine Frau, Dagmar Fulle.
Ich habe mir da vorher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich sage mal, ich bin nicht die Frauenquote, aber ich bin irgendwie die Quotenfrau. Keine Ahnung, ich liebe einfach Radio.
Fulle moderiert bald seit 4 Jahrzehnten beim Hessischen Rundfunk. Doch die Eifler Radiotage sind für sie etwas Besonderes.
Aber es ist schon ein bisschen gruselig, vor allen Dingen, weil vieles nicht verändert wurde. Es ist so ein bisschen auch so ein Lost Place. Es gibt Räume, da stehen alte Fernschreiber. Es gibt Räume, da hängen Anzüge, Schutzanzüge mit Gasmasken. Also das sieht alles so aus, als wäre jemand gerade, als das alles hier, das Studio auch gebaut wurde, rausgegangen und hätte es einfach so verlassen.
In wenigen Minuten darf Dagmar Fulle ans Mikrofon, zur dann dritten Stunde des Radiomarathons. Vorher stellt sie sich noch einmal kurz zu ihren Kollegen, die sich im Aufenthaltsraum bei Datteln im Speckmantel und Nussecken vor allem über ein Thema unterhalten. Radio und wie es früher einmal war und wie es heute ist. Für Hans Neuhaus, ein Urgestein des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks und inzwischen in Rente, ist das Wochenende eine Zeitreise in die eigenen beruflichen Anfänge.
Ja, das macht einfach Spaß hier. Wir machen hier Radio wie vor 30, 40 Jahren.
Doch Neuhaus trauert dieser Zeit nicht hinterher. Er sieht auch die Vorteile des technischen Fortschritts.
So sehr ich an der alten analogen Technik hänge und so toll ich das finde, mit Bandmaschinen und Plattenspieler zu arbeiten oder auch mit Kartmaschinen, das Digitale ist einfach einfacher und schneller. Und ich bin mittlerweile ein großer Fan auch von der digitalen Technik.
Zurück ins Studio, wo zur vollen Stunde die Nachrichtenmeldungen gesprochen werden. Auch mit einer in eigener Sache.
Unterdessen haben uns seit dem Sendebeginn um 16 Uhr viele Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern aus aller Welt erreicht. Unter anderem aus Tirol, aus der Schweiz, vom Studio Rebstock in Frankfurt, aus München oder aus Chapel Hill, North Carolina, USA.
Hörerinnen und Hörer aus aller Welt, die im Internet dabei sind. Rückmeldungen, die auf der eigenen digitalen Webseite einlaufen. Und dann spielt die Technik das eigens produzierte Jingle von der analogen Tonbandmaschine ein.
Aus dem Bunker in Oft, die Eifler Radiotage.
Mit Dagmar Fulle und jetzt bis 22 Uhr unter der Überschrift.
Analoges, digital ausgestrahlt. Michael Borgers war bei den Eifler Radiotagen dabei. Der venezolanische Staatspräsident Maduro hat eine neue eigene Fernsehshow. Damit knüpft der 60-Jährige an ähnliche Formate an, die die Staatsmedien des Landes in den vergangenen Jahren ausgestrahlt haben. Bekannt ist neben der Radiosendung En Contacto con Maduro vor allem La Hora de la Salsa. Dabei forderte Maduro die Bevölkerung regelmäßig auf, trotz erdrückender Krisen das Tanzbein zu schwingen. Kritikerinnen und Kritiker sprechen angesichts von Verarmung und Misswirtschaft in Venezuela von einem Zirkus ohne Brot. Und nun macht dieser Zirkus eine neue Manege auf und läutet offensichtlich den Wahlkampf ein. Anne Demmer hat sich das Ganze angesehen.
Im dunklen Anzug sitzt Nicolás Maduro vor pinkem Hintergrund. In weißen und mintgrünen Lettern steht Con Maduro Más draufgeschrieben, mit Maduro mehr. So heißt die neue Sendung des venezolanischen Präsidenten, die man im staatlichen Fernsehsender, aber auch live übertragen auf zahlreichen Online-Plattformen sehen kann. Maduro moderiert die Sendung gemeinsam mit der durch künstliche Intelligenz geschaffenen Co-Moderatorin, nicht Siri, sondern Sira.
Saludos, señor presidente Nicolás Maduro, señores invitados y a toda Venezuela.
Wir stehen an der technologischen Spitze der Dinge, die in der Welt auftauchen und stellen sie in den Dienst der Wahrheit, der Bewusstseinsbildung und der Kommunikation, sagte der Präsident bei der Vorstellung der Moderatorin. Damit beginne eine neue Etappe der Kommunikation und der ideologischen und ethischen Revolution, sagte er bei der Premiere. Die 40-jährige Modedesignerin Anna hat von der Sendung noch nie etwas gehört. Den Sender sehe ich sowieso nicht. Das ist einer dieser, der nur Lügen in die Welt setzt und zeigt, wie cool alles ist, dass alles nur schön ist in Venezuela. Ich bestreite nicht, dass Venezuela schöne Dinge hat, aber bestimmt nicht das ganze Land. Es gibt kein wachsendes Venezuela. Das hier ist ein polarisiertes Venezuela. Dem Zuschauer wird tatsächlich eine dreistündige Dauerwerbesendung präsentiert. Für die bolivarische Revolution, die prosperierende Wirtschaft, das Reiseland Venezuela, hippe Jugendliche, glückliche Kaffee- und Kartoffelbauern. Maduro wolle sich einen frischen Anstrich geben, sagt eine Studentin für Marketing aus Caracas. Als er 2013 die Macht übernommen hat, habe er noch ein paar Jahre auf die Nostalgie der Menschen gesetzt, sagt die Studentin, die anonym bleiben will. Sogar Maduros Sprechweise bestand darin, den Tonfall, die Worte und die umgangssprachlichen Redewendungen des früheren Präsidenten Hugo Chavez zu simulieren. Das wurde jetzt weitgehend beiseite gelassen. Jetzt ist Maduro ein viel lustigerer Maduro, viel unterhaltsamer. Er bemüht sich zumindest. Betont locker gibt er sich auch in der Sección Jóvenes, in der Rubrik für Jugendliche. Da spricht er mit einer jungen Frau aus der Skateboard-Szene, blickt dabei immer wieder durch seine Lesebrille auf das Skript vor ihm und lacht gut gelaunt, redet aber am Ende an der 16-jährigen Interviewpartnerin vorbei. Maduro ist bereits im Wahlkampfmodus. Die nächste Präsidentschaftswahl steht im Frühjahr 2024 an. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht. Mit der Sendung will er seine Präsenz erhöhen, so Luis Vicente León, Direktor des Umfrageinstitutes Data Analysis. Aber allein das reiche nicht aus. Maduro ist heute keine populäre Führungsperson mehr und selbst wenn er versucht, die Kommunikation zu verstärken, muss er ihr einen Inhalt geben. Und zu diesem Inhalt gehört, dass die Menschen eine konkrete Verbesserung oder Perspektiven für sich sehen. Maduro hat einen Vorteil gegenüber der Opposition, die viel mehr Kommunikationsbeschränkungen hat, auch für ihre Botschaften kaum finanzielle Ressourcen hat. Und es stimmt zwar, dass die Opposition zersplittert ist, aber das ändert nichts an der deutlich gesunkenen Popularität Maduros. Mehr als 7 Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner haben in den letzten Jahren wegen der Armut, der Gewalt und der Inflation das Land verlassen. Die Menschen sind frustriert, vertrauen weder der Regierung noch der zersplitterten Opposition. Und an ihrer Realität wird sich erstmal nichts ändern. Allein mit einem jugendlichen Image lässt sich wohl kaum gegensteuern. Bislang hapert es wohl auch an den Einschaltquoten der neuen Sendung, beobachtet eine Journalistin, die für die Staatsmedien arbeitet und nicht ihren Namen nennen will. Nach den ersten Sendungen gab es durchaus Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken. Darauf hatte man eigentlich gesetzt. Aber bisher hat es einfach nicht die gewünschte Reichweite.
Und ohne Reichweite ist vor allem im Fernsehen alles nichts. Anne Demmer berichtete aus Venezuela. Und das war Medias Res für heute. Brigitte Beetz sagt Tschüss.